damit herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute mit dem Rückblick Welle 2 zur Free Agency. An meiner Seite darf ich wieder ganz herzlich den Frank begrüßen. Grüß dich, mein Lieber.
Hallo, schönen guten Tag und Grüße nach draußen.
Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und Zeit gefunden hast. Wir wollen uns heute mal die zweite Welle der Free Agency aus Patriots Sicht anschauen. Für die amerikanischen Medien ja relativ ruhig abgelaufen jetzt die letzten Tage bei den Patriots. Man erwartet da ja immer so ein bisschen, dass die Patriots aus dem Tee kommen quasi. Ja, wollen wir reingehen in die News?
Ja, also ich könnte dann höchstens nochmal fragen, weil, wenn du die Amerikaner angesprochen hast, die Journalie ist ja ein bisschen aufgeregt, dass so wenig passiert und ob da es zu ruhig ist. Ich hatte gesehen, auf Insta war eine Umfrage, wie denn die Trash Talk Patriots Community das Ganze empfindet. Was ist denn da eigentlich bei rausgekommen?
Genau, also für die, die jetzt auf Instagram nicht so firm sind, ich hatte auf Instagram eine Umfrage gestartet, wie zufrieden die Community ist mit der bisherigen Free Agency. Und ich kann sagen, das Ergebnis, ich muss kurz nachzählen, 59 Personen haben daran teilgenommen und 64%, also zwei Drittel der Community, haben noch Vertrauen in Bill Belichick und seinen Coaching-Staff, dass da noch was passiert oder zumindest, dass das Richtige passiert. Nur 36% sind der Meinung, dass die Patriots bisher die Free Agency verschlafen haben.
Ja, das ist doch eine ganz coole Rückmeldung. Also da ist auf jeden Fall die deutsche Community noch ein bisschen entspannter als die amerikanische. Da ist in Teilen schon größere Aufregung, die ich natürlich nicht nachvollziehen kann, weil ich auf A in Bill We Trust geklickt habe.
Ja, ich bin auch noch entspannt. Liegt auch vielleicht daran, dass wir hatten ja uns im Vorfeld noch unterhalten über die Compensatory Picks, die wir vielleicht nachher, genau. Oder die wir nicht vielleicht, sondern die wir nachher auf jeden Fall nochmal beleuchten werden. Da können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, wie unser Ansinn ist, warum es vielleicht etwas ruhiger abläuft bei den Patriots. Bevor wir dazu kommen, würde ich aber ganz gerne mal die News abgrasen, die tatsächlich, oder die Spiele abgrasen, die tatsächlich unterschrieben haben. Allen voran noch mit einer Information aus der Wave 1, also aus der ersten Wave. Da gab es heute ganz brandaktuell einen Beitrag zu Jakob Johnson nochmal. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Ich würde ihn dir ganz kurz mal vorlesen bzw. übersetzen, was dort drin stand. Da ging natürlich hervor, dass Jakob Johnson von den Patriots gesagt bekommen hat, dass sie ihnen keinen neuen Vertrag anbieten bzw. ihn auch nicht mehr berücksichtigen in der Kaderplanung. Also es ist nicht so, dass Josh McDaniels vielleicht mehr Geld geboten hat oder ihn unbedingt nochmal so eine Vater-Sohn-Rolle, dass die vielleicht verantwortlich war, dass er jetzt bei den Raiders unterschrieben hat, sondern man hat ihn klar eigentlich abgestoßen. Man hat gesagt, wir planen nicht mit dir, du kannst dir ein neues Team suchen.
Ja, das hatten wir ja schon in der Wave 1 in den letzten beiden Folgen so ein bisschen rausgearbeitet, dass, ich sag mal, der Fullback ja generell ein bisschen außer Mode gekommen ist und dass wir mit unserem starken Tight End Room oder mit einem Linebacker auch punktuell einen Fullback aufbieten können, der das spielen kann, aber eben in einem knapp gesteckten 53er-Roster einfach kein Platz ist für, ich sag jetzt mal vorsichtig, ohne dass ich Jakob was nehmen will, für einen so eindimensionalen Spieler, der nur fürs Vorblocken in bestimmten Situationen da ist. Das ist halt schwierig, wie gesagt, einen von diesen wertvollen Roster-Spots damit auszufüllen. Und von daher macht es für mich immer mehr Sinn, dass er nicht mehr bei uns ist, auch wenn es mir persönlich für ihn leid tut.
Ja, diese Meinung teile ich. Ja, kommen wir zur Wave 2. Beginnen wir mit Special Teamer, also Punt Returner und Kick Returner Gunnar Olszewski. Der hat nämlich 2 Jahre unterschrieben bei den Pittsburgh Steelers, bekommt dafür 4,2 Millionen, also 2,1 Millionen pro Jahr. Ich fand es ein bisschen traurig. Du hattest gerade diese wertvollen Roster-Spots angesprochen. Wir haben uns in den letzten Jahren den Luxus gegönnt, einen Spieler im Vertrag oder im Roster zu haben, der als Wide Receiver gelistet ist, aber bei den Offensive Snaps nicht als Wide Receiver aufläuft, sondern tatsächlich nur Punt- und Kick-Returner ist. Aber er ist unter uns Pro Bowler geworden. 2021 765 Yards, kombiniert erlaufen sozusagen im Special Teams und 2020 sogar, also ein Jahr davor, sogar noch mehr 850 Yards. Und ich bin ein bisschen traurig, dass er geht, kann aber auch nachvollziehen, dass man ja diesen wertvollen Rosterplatz anderweitig vergeben möchte. Wie siehst du es?
Ja, genau. Ich sehe das ein bisschen anders. Also das Attraktivste an ihm war noch der Name, dass es halt ein Gunner ist. Aber ansonsten, finde ich, hat er uns in entscheidenden Situationen und auch in nicht entscheidenden Situationen häufig wenig Raumgewinn gebracht. Also ich mag es einfach nicht, wenn an der 3, 4, 5 ohne Not gefangen wird und dann der Return eingeleitet wird, wenn ich einfach nur die Finger wegnehmen muss, um dann dementsprechend vorne weiter zu starten. Und die 5, 6 Yards, die er dann im Schnitt macht, sind immer noch 5, 6 weniger, als wir den Ball sowieso gekriegt hätten, wenn ihn gar keiner angefasst hätte. Dazu die Verletzungswahrscheinlichkeit. Man kann immer fummeln und auf einmal hat der Gegner in guter Position das Ganze. Und für mich hat er dort keine herausragende Leistung gebracht. Das ist natürlich ein bisschen konträr zu der Pro Bowl-Wahl. Aber auch da, es gibt halt diese exponierten Returner wenig, sodass man ja irgendwen da hinschicken muss. Also aber so eine, für mich eine Nonsenswahl. Also man braucht keinen Punt-Returner beim Pro Bowl oder Kick-Returner, weil sie sowieso nicht zum Einsatz kommen.
Also ich weiß, was du meinst. Wenn dieses Ei gefühlt übers Stadiondach fliegt und wieder runterkommt und dann auch noch flattert, da rutscht mir auch jedes Mal das Herz in der Hose. Aber ich bin, wie gesagt, ein bisschen anderer Meinung. Ich hätte ihn gerne noch ein Jahr bei uns gesehen, weil die Zahlen lügen halt einfach nicht. 765 Yards erlaufen, das ist ja doch dieser Raumgewinn, den du dann hast, wo du dann sagst, Mensch, ich habe gerade mit einem Rookie-Quarterback gar nicht mehr so viel Raum bis zur Endzone. Aber wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander. Ist auch gut so. Null ist er weg. Sehen wir ihn halt in Pittsburgh mal. Schauen, wie er da, sich da
steht. Wir haben mit Sicherheit heute schon 3, 4, 5 Spieler im Kader, die diese Aufgabe mehr oder weniger gleichwertig erfüllen können und da ist ja auch noch nicht aller Tage Abend. Sprich, genau. Vielleicht kriegen wir da auch einen neuen Spezialisten, der die Rolle ausfüllen kann. Häufig eine Rookie-Aufgabe. Falls wir im Draft einen schnellen, flinken Cornerback früh draften, ist das zum Beispiel so eine Position, die er dann häufiger einnimmt, direkt am Anfang, um noch eine zusätzliche Aufgabe zu haben.
Jawohl. Kommen wir mal zu einer recht spannenden Personalie, Ty Montgomery. Als ich den Namen gelesen habe, war ich sehr, sehr skeptisch. Muss aber sagen, je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich für dieses Signing gebrannt, um ehrlich zu sein. Fand ich richtig cool. Und spätestens nachdem ich mich mit dir ausgetauscht habe, sind uns so ein paar Gedankenspiele gekommen, wie man ihn auch einsetzen könnte. Lass der Community einfach mal wissen, wie unsere Gedankenspiele da ausgesehen haben, mein Lieber.
Genau, also zum Ersten, Ty Montgomery, cooler Typ. Er war Cordell Patterson, bevor Cordell Patterson wurde. Sprich das Swiss Army Knife, was zwischen Wide Receiver und Running Back flexibel einsetzbar ist, der unseren Wide Receiver Room weiterhin aufplustert, aber auch ein großer Catching Back ist und somit James White toll unterstützt und insgesamt unser Three-Headed Monster zum Four-Headed Monster macht. Jetzt müssen natürlich die Leute gesund bleiben, aber da bin ich ganz gut. Also ich bin ein Fan davon. Ramondre Stevenson, Ty Montgomery, James White und Damian Harris heißt er, ne?
Genau.
Als Running Backs zu haben, um die anderen J.J. Taylor so weiter jetzt nicht zu nennen, das ist für mich so eher so ein bisschen Special-Teamer. Und wenn ich die Community direkt anspreche, wer gerade Zeit hat und vor allem Lust, der sollte sich einen Zettel und einen Stift nehmen und mal aufmalen und sich so eine Aufstellung hinmalen. Und dann bringt er uns eine Flexibilität, die mehr oder weniger seinesgleichen sucht und zahlt auch so ein bisschen darauf ein, warum ich halt diesen Wide Receiver Posten auch, den alle wollen, mit dem klaren WR1 weiterhin vernachlässigen würde. Wenn ich nämlich 5 Kringel in der Mitte mache für die O-Line mit Left Tackle, Left Guard, Center, Right Guard, Right Tackle und nebenbei die beiden Tight Ends, meine Double Tight End Offense mit Hunter Henry und Jonnu Smith aufstelle, jawohl, dazu ins Backfield natürlich den QB Mac Jones stelle und einen, nehmen wir jetzt mal Ty Montgomery, ihm als Running Back zur Seite stelle und dann habe ich schon 9 von 11 weg. Dazu stelle ich Nelson Agholor einfach mal nach links, der als Deep Threat aufgestellt ist, sprich die Aufgabe einfach hat, mehr oder weniger gerade durchzulaufen. Und auf die andere Seite stelle ich einen James White als Wide Receiver auf. Und dabei könnte ich Ty Montgomery und James White auch einfach tauschen. Also wer von den beiden wo steht, ist eigentlich egal.
Genau.
Und wenn ich mir diese Formation angucke, dann gibt das so viele verschiedene Looks für eine Defense, die Mac Jones lesen kann und dementsprechend darauf reagieren kann. Also die haben keine Ahnung, ob jetzt ein Lauf kommt, der mehr oder weniger sie anschreit, der Lauf, mit einer 7er O-Line zum Blocken, sprich die beiden Tight Ends links und rechts. Da sagen alle, oh, das wird ein Run, das wird ein Run. Nun kannst du aber, wenn sich alle auf einen Run eingestellt haben, Ty Montgomery oder James White, egal wer hinten mit steht, einfach in Motion schicken und noch rausschicken, auf einmal Empty Backfield. Und dann geht's los. Dann sind die schon mal das erste Mal auf dem Zehenspitzen und wissen nicht, wie es ist. Genauso umgedreht, der Running Back bleibt hinten stehen und James White lässt sich fallen, wenn er jetzt als Wide Receiver aufgestellt ist. Und wir haben eine
Fullback. In Motion meinst du?
Genau.
In Motion geht?
Genau, dass er zurückkommt und sich so gesehen mehr oder weniger als Fullback aufstellt. Und auf einmal haben wir so eine starke Run-Formation, obwohl es vorher nach Pass aussah. Da hat man so viele Möglichkeiten. Nelson Agholor wird, also ich habe ihn jetzt aufgestellt als Wide Receiver außen. Da kann man natürlich jeden anderen, aber ich wollte ihn gerne nehmen, weil er ja mehr oder weniger schnell und der Deep Threat ist. Auch dort sein Corner wird ja so gesehen ein bisschen auf den Run schielen und damit rechnen, dass er erstmal angeblockt wird. Was man antäuscht, durchläuft und auf einmal ist der uncovered durch.
Das genau, heißt, genau, dass du ihn anchippst sozusagen und dass er dann in die Passroute geht sozusagen und auch noch einen Ball fangen kann. Das ist dann natürlich auch sehr wertvoll. Und pardon, dass ich dich unterbrochen habe, was mir jetzt gerade in dem Moment nochmal richtig gut aufgefallen ist. Ty Montgomery kann natürlich auch den Fullback abbilden.
Genau.
Beide, Montgomery und White können aber beide auch auf eine Passroute gehen. Sie können beide laufen. Ja. Da öffnet sich unheimlich viel das Offensive-Playbook. Und von daher finde ich diese Option einfach nur wahnsinnig geil mittlerweile.
Genau. Und wir sind jetzt so gesehen hier raus noch gar nicht auf die Tight Ends eingegangen. Ne? Also ich sag mal, wenn die Defense sagt, okay, wir schicken jetzt mal einen starken Blitz, dann haben wir da vorne die zwei Tight Ends, die schon mal zwei aufnehmen können. Wenn sie aber nicht blitzen oder halt auch nur den Block antäuschen und 2-3 Yards nach vorne sich fallen lassen, sind sie ja so gesehen ungedeckt. Das ist ja immer dieser Moment, wo der Quarterback sich auf den kurzen Pass einstellen muss, bevor der Hit kommt, bevor der Blitzer einschlägt.
Genau.
Und wenn du das 2-3 Mal ausgenutzt hast und mit diesen kurzen Pässen, in denen wir sehr gut sind, damit die Blitze so gesehen aufgenommen hast und sie hast ins Leere laufen lassen. Ich nehme immer noch Joey Bosa im Playoff-Spiel, Chargers gegen Patriots, vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren, wo Bosa gesagt hat, er soll aufhören, die Bälle so schnell zu werfen. Ja. Da kommt er ja nie hin. Und Brady gesagt hat, ja, wenn du aufhörst, so schnell auf mich zuzukommen, höre ich auf, so schnell die Bälle zu werfen. Ne? Also so gesehen, du musst halt als Offense immer die Möglichkeit haben zu reagieren und zu sehen, was dir die Defense anbietet. Und dass auch ein James White, wenn er außen als Wide Receiver aufgestellt ist, auch tief gehen kann, einfach nur durchläuft, weil sie ihn völlig vernachlässigt haben und irgendeiner wird vernachlässigt worden sein. Kannst du auch dort den großen Raumgewinn mit einem James White machen oder Ty Montgomery, wenn er da aufgestellt ist, außen.
Ja, ganz genau. Kommen wir nochmal ganz kurz. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Zahlen. 2 Jahre und 4 Millionen steht da jetzt unter Vertrag. Letztes Jahr bei den New Orleans Saints 14 Spiele gemacht. Die Stats sprechen in diesem Jahr absolut nicht für ihn. In den 14 Spielen 44 Rushing Yards und 95 Receiving Yards. Was aber auch noch seinen Charme hat, gerade weil wir gerade Gronkowski angesprochen haben. Er kann auch Kick Return. Da kann er uns auch nochmal ergänzen. Sein bestes Jahr hatte er in Green Bay 2016 und ja, vor aller Euphorie habe ich jetzt die Zahlen vergessen gehabt, aber für mich wirklich eine geile Option. Also nochmal eine weitere Option, um die Defense da aus der Reserve zu locken.
Ganz genau. Und wenn wir jetzt noch, also unsere Run-First-Running-Backs, Mondre und Damien Harris, nehmen, wobei gerade Mondre sich ja auch in Richtung Passcatcher entwickelt, kannst du halt immer wieder je nach Play, je nach Drive, die Spieler dort auswechseln und gucken, wer besonders gut funktioniert. Das ist ja unsere Stärke, dass wir bestimmte Spieler in bestimmten Situationen überfeaturen, weil man sieht, sie funktionieren gerade. Sie finden keine Lösung gegen genau diesen Spieler. Und da kann man eben mit den 4 Running Backs viel ausprobieren. Und wenn ich darf, würde ich ganz gerne auch noch auf Jonnu Smith eingehen. Wenn ich nämlich in dieser Formation sehe, dass die Hauptaufgabe der Tight Ends und in einer Run-First-Offense das Blocken ist, mich stört immer so ein bisschen, dass es heißt, Jonnu Smith war nicht gut, der hat nicht so viele Receiving Yards.
Kommt auf seine Aufgabe drauf an, ne?
Ganz genau, weil es ist ja nicht so, dass er irgendwie 40% der Pässe gedroppt hat und sie nicht festhalten konnte, sondern er hat weniger Yards als Hunter Henry, weil er auch viel weniger getargetet wurde, weil wir ihn vorwiegend als Blocking Tight End eingesetzt haben. Und da habe ich jetzt noch gesehen, dass wir sowieso eine sehr niedrige Dropping Rate haben.
Genau, und das also, ist ja genau, und das, da könnte man auch den Bogen wieder spannen, weil wir gerade Ty Montgomery hatten. Wenn sich die Defense natürlich auf einen Lauf einstellt und er vielleicht unblockt sozusagen und dann doch wieder auf eine Route läuft, ist derjenige, also Jonnu Smith ist ja derjenige, der bei den Titans gerade für die Yards After Catch nochmal bekannt geworden ist. Mhm. Und du hattest da gerade angesprochen, dass da mal die Defense, wenn da jemand pennt, wenn man vielleicht eine Finte legt oder so, dass er dann halt auch wieder zum Faktor werden könnte.
Genau. Das kommt halt darauf an, ich sag mal, wo der Fehler in der Defense passiert und wo wir ihn ausnutzen können. Und daher hoffe ich mir auch von Mac Jones im zweiten Jahr nochmal eine Entwicklung, dass er das noch eher erkennen kann und dementsprechend reagieren kann. Und das hat er schon im ersten Jahr hervorragend gemacht. Also, aber es ist ja, da ist noch ganz viel Entwicklungspotenzial auf einem Pro-Level. Und wenn er da den Step machen kann mit den Waffen, die wir an der Hand haben, dann schaue ich sehr positiv in die Zukunft, also in das kommende Jahr, wobei andere halt sagen, oh, die AFC insgesamt ist so viel besser geworden, die haben sich so viele Teams so sehr verbessert und wir nicht und deswegen sind wir hinten dran und müssen halt sehr stark um die Playoffs ringen. Ja, das stimmt, die Bills sind aktuell weiterhin der Top-Favorit in unserer Division und als Zweiter musst du immer um den Playoff-Spot kämpfen. Aber Stand jetzt haben wir sehr gute Chancen, einen der Wildcard-Spots
zu kriegen. Wer hätte auch gedacht, dass die Bengals sich bis in den Super Bowl vorbeißen können. Ne? Da hätte man ja auch die Bills und die Chiefs auch immer stärker eingeschätzt. Aber so ist es in den Playoffs. Ein einzelnes Spiel kann über alles entscheiden und alles ist drin. Was haben wir noch? Wave 2 auf unserem Zettel. Eine Sache, die können wir mit einem Satz nur ansprechen. Restrukturierung des Vertrages von Defensive Tackle Henry Anderson. Verdient jetzt noch halb so viel. 2,5 auf 1,25 Millionen. Gibt uns einfach noch mal ein bisschen mehr Raum im Cap. Und ansonsten noch eine wichtige Personalie in meinen Augen. Jawan Bentley, 2 Jahre und 9 Millionen. Meine Meinung ist es, er ist noch sehr jung, er ist aufstrebend, absolut richtiger Weg, mit ihm jetzt nochmal zu verlängern, gerade weil wir auf der Linebacker-Position, wie in den letzten Folgen ja auch schon analysiert, etwas dünn aufgestellt sind. Letztes Jahr 16 Spiele, 109 Tackles, also gegen den Lauf auch eine brutale Tackle-Monster-Maschine, 5 Tackles for Loss, 5 QB-Hits und wenn ich mir den Snap-Count auch angucke, 70% aller Snaps gespielt in der Defense, also eine feste Stütze auf Linebacker neben Dante Hightower. Und von daher kann ich dieses Signing auch nur begrüßen.
Genau, das sehe ich genauso. Er ist auf jeden Fall ein Vielspieler, ein Viel-Snap-Player und hat da auch immer wieder einen Impact. Also auch für Fantasy sind 109 Tackles schon ganz okay. Das bringt Punkte, falls jemand daran interessiert ist. So einer wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ihn aufzustellen. Und wenn ich dann sehe, unser Neuzugang aus Cleveland, Wilson heißt er, ne?
Genau, Mac Wilson.
Ist ich sag mal, genau das, was ja die Idee war, dass wir auf Linebacker schneller werden müssen, athletischer werden müssen, um diesen neuen NFL-Trend zu folgen, geben uns Wilson und Bentley auf jeden Fall gute Möglichkeiten, dort den Impact zu haben.
Ja, die Cole Beasleys und die Cooper Cups wollen ja auch irgendwie gedeckt werden im Halbfeld, sage ich mal. Wenn sie nicht gerade tief gehen und ich hatte es ja eben gerade auch schon gesagt, Bentley ist keiner, der jetzt zwischen 30 und 35 ist, sondern er hat auch auf jeden Fall noch Potenzial. Also er hat auf jeden Fall noch einen Ceiling, er kann noch weiter steigen bzw. sich entwickeln und ich denke, für 4,5 Millionen das Jahr macht man da nichts falsch. Das soll es jetzt erstmal von der Wave 2 im Rückblick auf die Free Agency auch gewesen sein. Viel mehr, muss man ja ehrlich sagen, ist auch nicht passiert. Es gibt zwar einige Gerüchte, um einige Namen zu nennen, Lyle Collins, Ryan Bates von Buffalo oder auch Special-Teamer Travis Benjamin von den 49ers. Die alle schwirrten ja schon mal so ein Stück weit als Gerücht im Orbit herum, wurden aber noch nicht gesigned. Da gab es jetzt noch keine Meldungen, wie auch der Standort ist. Wir werden jetzt in der 8. Folge aus unserer Sicht mal darlegen, woran das auch liegen könnte. Nämlich spielt da ein großes Thema die zukünftigen Compensatory Picks eine Rolle. Die werden wir gleich in der 8. Folge nochmal intensivst besprechen. Und vor diesem Hintergrund vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich bzw. wir würden uns freuen, wenn ihr auch in der 8. Folge mit dabei seid. Und dann geht es um die Compensatory Picks. Bis dann.
Ja, vielleicht bis gleich.